Herzlich willkommen zum Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, wie du im Prinzip Führungskräfte in deinem Unternehmen aussuchen solltest, weil ich auch hier immer wieder mit Leuten zu tun habe, die gut gemeint irgendwelche Menschen in Führungspositionen bringen, befördern, ne, und dann im Endeffekt irgendwie überrascht sind, dass die da nicht performen. Grundsätzlich ist es ja immer so, ich glaube einfach, dass Führung ein Verhalten ist, was man sehr früh im Kindesalter schon bemerken kann. Und daraus ergibt sich aus meiner Sicht auch, wenn du mit 30 Jahren irgendwie mit Leuten zu tun hast, die noch keinerlei Führungsqualifikation gezeigt haben, dann glaube ich auch nicht, dass man denen das noch vermitteln kann. Weil du kannst natürlich Menschen auf Führungsseminare schicken, du kannst Menschen in irgendeiner Form mit Strategien und Methodik und so weiter vertraut machen. Aber wenn das in einer Person nicht drin ist, gerne mal sozusagen vorauszugehen, im Mittelpunkt zu stehen, die Initiative zu ergreifen, die Verantwortung zu übernehmen, sich auch mal für eine Sache stark zu machen, die nicht automatisch alle zur Begeisterung bringt und so weiter, dann glaube ich einfach, kriegst du das nicht mit einem theoretischen Ansatz hin. Deshalb glaube ich, ist es eher sinnvoller, du suchst jemanden, der schon in Kindestagen irgendwie geschafft hat, alle dazu zu bringen, da ein Loch zu buddeln, da eine Scheibe einzuschmeißen, da irgendwie mal, weiß ich nicht, eine Sandburg zu zerstören oder vielleicht irgendwo mit dem Fahrrad hinzufahren oder was weiß ich zu machen. Das heißt, der schon in Kindestagen bewiesen hat, dass er schafft, Menschen zu überzeugen, Menschen in die Handlung zu bringen, Menschen zu motivieren, irgendwas zu starten, umzusetzen und so weiter. Und wenn du diese Menschen dann mit Theorie zusätzlich befähigst, noch wirkungsvoller in ihrer Vorgehensweise zu werden, weil sie weg von dem rein intuitiven hin zu einem echt durchdachten Konzept kommen, dann tust du dir aus meiner Sicht einen größeren Gefallen. Aber du musst eben auch deshalb im Auswahlprozess hinschauen, dass du da nicht die falschen Leute in die falsche Position reinbringst. Weil ich glaube, es ist eben auch so, du kannst formal jedem den Titel Führer geben. Jetzt ist es eben so, du sagst hier, pass mal auf, du bist jetzt hier der Führer dieser kleinen Abteilung oder dieser Gruppe oder dieses Unternehmenszweigs oder was auch immer. Aber dann hast du natürlich das Problem, wenn diese Person keine Respektsperson ist, wenn diese Person keine Ernst nimmt, wenn diese Person, ich sag mal, vielleicht auch eine Frusttoleranz hat, also deshalb einfach bestimmten Situationen ausweicht und irgendwie Konflikte vermeiden möchte und so weiter, dann wirst du mit dieser Person nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen können, weil ich glaube, führen heißt einfach auch nicht nur Menschen überzeugen zu können, sondern auch Energie bündeln, zielgerichtet einsetzen, Menschen zu mobilisieren, einfach Anstrengungen auf sich zu nehmen, um sinngerichtet und zielgerichtet bestimmte Aufgaben anzugehen. Und da sind nicht automatisch immer alle Leute absolut begeistert von dieser Idee. Und deshalb glaube ich, ist an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Unterstützung, Druck und so weiter notwendig. Und manchmal musst du eben auch mit Konsequenzen drohen und aber dann auch konsequent handeln und Konsequenzen durchsetzen, wenn jemand eben irgendwie sich widersetzt. Und ich glaube, dafür muss man einfach ein gewisser Typ sein. Wenn du automatisch konfliktscheu bist, wenn du sehr starkes Harmoniebedürfnis hast, wenn du das Gefühl hast, du musst immer mit allen befreundet sein, du möchtest auf keinen Fall anecken, du möchtest auch nicht, dass jemand durch dich schlechte Laune entwickelt und so weiter, dann glaube ich, ist das nicht die beste Voraussetzung. Gleichzeitig ist es so, wenn du so eine Hau-Ruck, Hau-Drauf-Mentalität hast, was ich sage, ist richtig, alles, was ihr sagt, ist irrelevant, dann wirst du auch daraus keine gute Führungsperson machen, weil dann hast du zwar jemanden, der immer irgendwie vorweg marschiert und der im Endeffekt auch nicht lange zögern wird, aber der wird dann irgendwann auch die Unterstützung der Leute verlieren. Jetzt ist so, die Frage, die sich vielleicht stellt, ist, was macht eine gute Führungsperson aus? Also ich glaube, es gibt verschiedene Facetten. Eine davon ist zum Beispiel das Thema Vertrauen. Ich glaube, Menschen müssen einfach ein gewisses Grundvertrauen in eine Person haben, dass wenn sie das tun, was diese Person empfiehlt, vorlebt, erwartet und so weiter, dass es für sie besser ist, als wenn sie auf sich allein gestellt in irgendeiner Form handeln. Wenn man dazu Bücher liest, gibt es verschiedene. Ich habe mich selber da literaturtechnisch mal stärker mit auseinandergesetzt. Dann wird das alles ein bisschen, hochgestochener ausgedrückt. Da heißt es dann, Menschen verzichten bewusst auf Freiheitsgrade, weil sie einfach weniger Risiko damit verbinden, jemand anders zu folgen, als auf sich allein gestellt Entscheidungen zu treffen. Und das macht sie zu Followern und das erlaubt eben der anderen Person auch diese Führungsposition wirklich auszuleben, zu besetzen und dann auch vielleicht zu behalten, weil irgendwann diese Führungsperson Position nicht mehr in Frage gestellt wird. Das wurde in dem Buch, was ich dazu gelesen habe, wie folgt illustriert. Es gibt ja, wenn du jetzt beispielsweise mal irgendwelche Dokumentationen im Fernsehen über irgendwelche Tyrannen guckst oder beispielsweise auch mal zurückgerichtet in, weiß ich nicht, vor 1000, 2000, 3000, 4000 Jahren in solchen Wüstenvölkern oder so weiter, da war es teilweise so, dass es immer wieder so kleine Gemeinschaften gab, in denen so, weiß ich nicht, vielleicht 150 Leute zusammengelebt haben. Und der Oberste von denen, der war vielleicht auch ein Tyrann. Der hatte häufig mit zwei, drei Leuten da alle anderen so ein bisschen unterjocht und hat die den ganzen Tag schikaniert. Aber irgendwie hat er denen trotzdem das Gefühl gegeben, im Rahmen dessen, was berechenbar ist, dass man eine gewisse, Schikane akzeptieren muss und dass man auch ein bisschen ausgebeutet wird und dass man auch viel für die da oben machen muss, das gibt denen immer noch mehr Sicherheit, als wenn die da alleine auf sich gestellt irgendwo in Afrika, vielleicht in der Prärie oder so wohnen und dann noch nicht mal wissen, wenn das nächste wilde Tier kommt, was sie machen sollen, wohingegen so eine kleine Dorfgemeinschaft mit 150 Leuten, mit so einer etwas organisierten vielleicht Behausung und einem Zaun drumherum und vielleicht auch einem Wachdienst, der das Ganze so ein bisschen im Auge behält und kontrollierten Feuerstellen, die Tiere abschrecken und vielleicht auch Leuten, die dann jagen gehen und so weiter, dass das dann doch irgendwie für die sicherer ist. Und deshalb können sich auch in verschiedenen Strukturen so Tyrannen halten, weil die Leute immer noch das Gefühl haben, wenn der das da macht, geht es mir besser, als wenn ich selber machen müsste, weil ich gar keinen Plan habe. Und von daher muss man da natürlich ein bisschen drauf achten. Das sind die Extreme. Das ist im Unternehmen selten in der Form zu finden. Aber da geht es einmal um verschiedene Facetten. Das eine Thema ist Vertrauen und natürlich auch die Bereitschaft, auf Freiheitsgrade zu verzichten, weil von der Philosophie her ist ja jeder Mensch frei in seinem Handeln und trotzdem sind wir bereit, bestimmte vielleicht auch Staatsformen, Rechtsformen und so weiter zu akzeptieren, weil wir einfach sagen, das ist eben die Grundlage dafür, dass wir alle irgendwie auch in Frieden miteinander leben und vielleicht auch eine gewisse Sicherheit haben. Das ist zum Beispiel ein Wert, den ich in Deutschland wahnsinnig gut finde. Natürlich jetzt sehen wir überall hier in den Nachrichten immer wieder diese bösen Hinweise auf Messerattacken und sonstige Dinge. Aber ich glaube, wir dürfen auch eine Sache nicht verkennen. Wir haben halt doch irgendwie als normale, nicht, straffällige Menschen hier in diesem Land eine gewisse Sicherheit. Das heißt, hier klingelt nicht nachts die Polizei und zieht dich einfach weg und sperrt dich ein ohne Grund, ohne Verhandlung, ohne alles. Hier kannst du ja sogar tatsächlich richtig großen Mist bauen und dann wirst du trotzdem mal nicht direkt eingebuchtet, sondern kriegst erst nochmal eine Zeit, dich vorzubereiten, dann eine vernünftige Verhandlung und so weiter und so weiter. Und ich war ja bis jetzt schon in 28 Ländern. Und es ist ja kein Geheimnis, dass das nicht in allen Ländern der Welt so ist. Ich habe in den USA damals zum Beispiel studiert, also erst in Deutschland studiert, dann nochmal in den USA. Und in den USA war es zum Beispiel so, da gab es immer mal wieder die Situation, dass ich dann da mit diesen Jugendlichen, die ich da auf dem Campus und so weiter kennengelernt habe, dann irgendwie mitkriegte, dass es da, ich sag mal, auch größere Konflikte gab. Und ich erinnere mich an eine konkrete Situation, wo ich mit so ein paar Leuten da draußen stand und irgendwie nahm diese Sache immer dramatischere Formen an. Und auf einmal habe ich den einen, der so neben mir stand, so angestoßen, habe gesagt, hör mal, ruf doch mal die Polizei. Und da guckt er mich an, als wenn ich nicht alle Latten am Zaun hätte und sagte, hör mal, wir rufen doch nicht die Polizei. Ich sage, warum das denn nicht? Da sagt er, wenn wir hier die Polizei rufen, ist hier der Teufel los. Und dann habe ich gesagt, wenn wir in Deutschland die Polizei rufen, passiert erstmal gar nichts. Die kommen vorbei, die klären kurz die Situation, die lösen die Situation auf. Da wirst du nicht für bestraft, da musst du nichts für bezahlen. Da passiert dir im Normalfall nichts, wenn du jetzt nicht derjenige bist, der da vielleicht mit einem Messer oder einer Waffe rumsteht, sondern einfach nur irgendwie das Gefühl hast, ich habe Stress mit irgendeinem. Und wenn du dich dann aber, ich sag mal, pflegeleicht erweist, dann passiert dir ja nichts. Und das, finde ich, ist persönlich ein sehr, sehr großer Wert. Den müssen wir halt in Deutschland auch uns immer mal wieder in Erinnerung rufen. Weil, wie gesagt, in anderen Ländern gibt es eben auch Korruption in großem Maße. Da wirst du teilweise vielleicht auch von der Polizei beklaut. Ich habe von Fällen gehört, wo einfach ein Polizist dir mal eine Uhr wegnimmt oder dich irgendwie so zu irgendwelchen Strafzahlungen animiert, sonst lässt er dich nicht weiterfahren und. Darum geht es jetzt heute nicht. Aber ich glaube eben einfach, wir haben in Deutschland grundsätzlich viele Möglichkeiten. Wir haben trotzdem gesagt, wir akzeptieren bestimmte Regeln, auch die, die uns nicht gefallen, in bestimmten Bereichen. Und das machen wir, weil wir einfach glauben, dass das im Großen und Ganzen Vorteile für uns hat. Und das ist eben bei jeder Art von Führungsperson auch zu berücksichtigen. Jetzt ist es aber so, es gibt noch eine andere Situation, die dafür verantwortlich sein kann, dass jemand einfach eine gewisse, Followerschaft aufbauen kann. Und zwar ist das nicht zwingend mit Vertrauen verbunden, sondern mit Zutrauen. Das heißt, in Zeiten großer Krisen sind Menschen auch bereit, jemandem zu folgen, dem sie nicht vertrauen. Das heißt, die teilen nicht zwingend die gleichen moralischen Werte, aber sie haben einfach das Zutrauen, dass diese Person die Krise meistern wird und ihnen irgendwie helfen wird, diese Krise zu überwinden. Das ist zum Beispiel eine der Erklärungen, die man immer wieder hört. wenn es um die Analyse geht, wie hat es damals Adolf Hitler geschafft, hier in Deutschland die Macht sozusagen in irgendeiner Form zu ergreifen. Da gibt es einfach Leute, die sagen, die Weltwirtschaftskrise hat eine solche Unsicherheit verursacht, dass es einfach irgendwann für alle Leute nicht mehr klar war, wie es überhaupt weitergehen sollte. Und alle diese demokratischen Parteien, die in der Weimarer Republik ja verschiedenfach mal am Ruder waren, haben im Endeffekt keine Lösung herbeigebracht. Da gab es ja die Hyperinflation und jede Menge andere Probleme auch. Den Leuten ging es einfach schlecht. Und dann war es einfach so, jetzt kam noch die Weltwirtschaftskrise obendrein. Keiner wusste mehr, wie es weiterging. Es schien auch keiner wirklich ein Konzept zu haben. Und dann kam dieser Adolf Hitler mit diesem radikalen Ansatz. Und dann hat man gesagt, irgendwie ist der vielleicht doch nicht so ganz koscher. Und wir wissen auch noch nicht ganz genau, wo die Reise hier hingeht. Aber wir haben irgendwie das Gefühl, der macht es komplett anders als alle anderen. Und deshalb trauen wir dem zu, diese Krise zu meistern und Deutschland wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass er eben diese Macht bekommen hat. Und dann irgendwann hat er die natürlich erheblich missbraucht. Das wissen wir heute alle. Aber da war Zutrauen der Trigger. Und jetzt zurück zu dem Thema, wie baue ich Führungskräfte auf? Ich glaube, es gibt viele Facetten, über die man sich Gedanken machen muss. Und ich glaube, dieses Feld ist auch niemals zu Ende, wenn man den Erforschungsgrad betrachtet. Deshalb muss man einfach nach so ein paar Best Practices gehen. Ich glaube, du solltest dich immer daran orientieren, dass du vor allen Dingen nicht nur die fachliche Kompetenz unterstellst. Es ist sicherlich von Vorteil, wenn die Person, die etwas führt, vorgibt, anleitet, einfordert und so weiter, den Prozess selber schon mal gemacht hat, weil dann die Anweisungen einfach präziser sein werden. Dann werden die Leute auch sich höher, also eher bereit erklären, diese Ideen auch umzusetzen, weil selbst wenn die merken, es ist nicht 100% so machbar, aber die wissen, der hat grundsätzlich einen Plan, dann werden die ihren Beitrag leisten, um diese Lücken zu schließen und einfach trotzdem ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber keiner folgt gerne jemanden, der erkennbar sowas noch nie gemacht hat. Das ist ja ein Problem. Es gibt ja manchmal Menschen, wenn du denen zu früh Macht gibst, also auch Führungsmacht, dann kommandieren die plötzlich alle rum. Aber alles, was die von sich geben, ist einfach nur Grütze und unrealistisch. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß das auch. Und deshalb kommen manche Leute gar nicht ins Handeln. Dann fühlt sich derjenige, der jetzt die Macht hat und damit noch nicht umgehen kann, natürlich auch in irgendeiner Form, ja, ich sag mal, nicht respektiert, dann nutzt er noch mehr Macht, die er vielleicht auch hat, um irgendwelche Konsequenzen und Bestrafungen auszulösen und dann führt das eventuell dazu, dass das Ganze zusammenbricht. Ich habe ja sehr viel Zeit bei der Bundeswehr verbracht, bin ja auch heute noch in irgendeiner Form Reserveoffizier und da auch immer noch mal auf Wehrübungen und in regelmäßigem Kontakt mit aktiven Soldaten, weil ich auch befreundete Offiziere habe, die dann teilweise auch sehr, sehr hohe Positionen haben. Mein wahrscheinlich bester Kontakt ist ein Untergeneral, wird sicherlich auch auf absehbare Zeit General. Mit dem haben wir letztens auch eine Veranstaltung mit verschiedenen Kunden von mir im Bundesministerium der Verteidigung gemacht. Da haben wir uns mal alle in Berlin getroffen. Da hat er mit uns mal über das Thema Führung gesprochen, Mitarbeiterführung, Führungsebenen, Führungsstrukturen, Führung in Krisenzeiten und so weiter. War ein wahnsinnig spannendes Erlebnis und war natürlich auch spannend, mal im Ministerium zu sein, wo die ganzen, ja, ich sag mal, hohen Tiere, wie es heute so schön heißt, unsere Armee sich dann versammeln und dann natürlich auch an wirklich kritischen Themen arbeiten und wo dann auch bestimmte Sachen nur mit Geheimhaltungsstufe und so weiter, ja, ich sag mal, besprochen werden können. Aber der war dann auch abends mit uns im Steakhouse und so, weil er dann abends mit uns essen gegangen ist, weil der uns Unternehmer halt spannend fand. Aber das ist es halt. Ich habe einfach da viel gelernt. Und habe dann natürlich auch gemerkt, was passieren kann, wenn du Leuten, die völlig unqualifiziert sind und menschlich nicht die richtige Reife haben, charakterlich einfach noch nicht wirklich vielleicht fertig mit der Ausprägung ihrer Identität sind und noch selber eine hohe Unsicherheit in sich tragen, wenn du denen zu früh zu viel Macht gibst, dann brauchen die und dann schikanieren die andere, nur um sich selber mal besser zu fühlen. Weil wenn du Leuten, die noch nie im Leben was erreicht haben, wirklich Macht gibst und das Ganze nicht regulierst, dann werden die das nutzen, um sich einfach mal besser zu fühlen und auch mal sozusagen vielleicht an anderen zu rächen. Und das ist eben ein ganz großes Problem. Ich habe damals, als ich meinen Wehrdienst gemacht habe, ich bin ja noch so alt, da musste man ja noch Wehrdienst machen, da hatte ich tatsächlich Ausbilder, die hatten Hauptschulabschluss, waren aber mir vorgesetzt. Ich kam jetzt als Abiturient dahin mit einer ganzen Menge anderen Abiturienten und die hatten alleine aufgrund der Tatsache, dass wir Abitur hatten, schon ein Problem mit uns. Deshalb manchmal, wenn wir dann irgendwelche Befehle bekamen, die wir nicht verstanden haben, weil die einfach keinen Sinn ergaben, haben wir einfach gefragt und haben gesagt, Herr Unteroffizier, was weiß ich, Herr Stabsunteroffizier oder wie auch immer, warum sollen wir das machen? Und dann haben die gesagt, das müssten Sie doch wissen, Sie haben Abitur. Ja, das war jetzt nicht so förderlich, weil ich erinnere mich selber an solche Gespräche und du kannst mich ja jetzt verbal nicht aushebeln. Dann habe ich gesagt, mir erschließt sich der Zusammenhang nicht zwischen meinem Schulabschluss und dieser Aufgabe und dann machst du dir auch nicht nur Freunde, aber du kannst dich dann irgendwann auch so ein bisschen lustig über die machen, weil irgendwann sind die Leute dann auch am Ende. Weil die einfach dann zwar ein bisschen rumschreien können, aber wenn du erkennbar darauf nicht reagierst, dann ja, irgendwann lassen die dich auch in Ruhe. Dann finden die dich zwar doof und so weiter, aber passiert ja auch nichts weiter. So, aber Fakt ist einfach, du musst aufpassen, dass du nicht den falschen Leuten Macht gibst. Und ich glaube, damit du rausfindest, wer die richtigen Leute sind, musst du einfach gar nicht nur darauf achten, wer ist jetzt vielleicht einfach prädestiniert, sondern wer ist vielleicht informell schon ohnehin als Führer akzeptiert. Weil das wirst du auch in deinem Freundeskreis kennen. Das heißt, es wird immer im Freundeskreis, wenn du mit deinen 5, 6 besten Freunden zusammen bist, so 1, 2 Leute geben, die sagen immer, was gemacht wird. Die sagen, hey, sollen wir nicht mal da hingehen? Und alle anderen sagen, ja, gute Idee, können wir machen. Die sagen, heute Abend würde ich gerne mal da essen gehen. Sollen wir mal machen? Ja. Sollen wir heute mal Public Viewing machen? Ja, super coole Idee. Hör mal, ich habe da was gesehen, sollen wir da mal hinfliegen? Vielleicht mal ein Wochenende nach Malle. Ja, coole Idee. Das sind immer die gleichen Leute. Das heißt also, da entwickelt auch aus diesem Freundeskreis keiner ein Ego-Problem und sagt dann irgendwie, hier, der ABC, der hat da immer die Vorschläge, der hat immer das Kommando und irgendwie machen wir immer alle, was der sagt, sondern jeder denkt, cooler Typ, der hat immer super Ideen, das fühlt sich immer gut an und alle sind immer mit dabei und es wird am Ende auch immer wieder super und dann merkst du einfach, da hat jemand schon sozusagen einen informellen Zuspruch aus der Gruppe, der wird schon respektiert, der ist akzeptiert, der hat auch schon die Fähigkeit, Leute zu überzeugen und das sind dann aus meiner Sicht die richtigen Leute, um sie einfach formal noch besser aufzustellen, weil wenn du die dann auch noch richtig ausbilden lässt, wenn du die dann auch durch Führungslehrgänge schickst und so weiter, dann lernen die einfach noch besser mit Menschen umzugehen, weil das ist ja nicht eine Sache, die man sich so selber beibringen kann. Du lernst viel durchs Tun, du lernst viel durchs Reflektieren, weil du Anweisungen gibst, guckst, haben die Leute die umgesetzt, guckst, was hat das auch an Widerständen ausgelöst, guckst, wie schnell wurden dann die gewünschten Ergebnisse erreicht, merkst auch, okay, ich musste das mehrfach erklären, wirst auch irgendwann erkennen, wie du Leute richtig anleitest. Hier geht es zum Beispiel um das Thema Befehlstaktik, Auftragstaktik und so, das ist die Art, wie du mit Leuten sprichst. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar andere Feinheiten, wie zum Beispiel alleine dadurch, dass du mal jemanden einen Auftrag wiederholen lässt, kannst du extrem Fehler reduzieren. Konkretes Beispiel, du gibst dem Mitarbeiter irgendwie einen Auftrag und sagst, pass mal auf, du machst jetzt bitte das, das, das. Dann würde im Normalfall passieren, dass der Mitarbeiter sagt, ja klar, mache ich. Und bevor der den dann laufen lässt, würde ich den immer nochmal zurückholen und würde sagen, hör mal, fass nochmal kurz mit eigenen Worten zusammen, was du jetzt konkret machen sollst. Und du wirst dann manchmal erleben, dass der genau das wiedergibt, was ihr gerade besprochen habt. Aber du wirst in vielen Fällen auch das Gefühl haben, an welchem Gespräch hat der denn gerade teilgenommen? Das hat ja nicht im Entferntesten da was damit zu tun, was ich gerade gesagt habe. Aber wenn du das direkt wiederholen lässt, dann hast du unterm Strich ja nur eine Minute mehr Aufwand. Wenn du jetzt beispielsweise den erstmal loslaufen lässt, dann macht der 6 Stunden irgendwas und du nach 6 Stunden feststellst, das ist ja von vorne bis hinten Grütze, dann bist du im Prinzip selber schuld, weil du den zu früh sozusagen losgeschickt hast. Deshalb lieber nochmal diese Rekapitulation, lieber nochmal diesen Feedback-Check, so nach dem Motto, fass nochmal in eigenen Worten zusammen, was der Auftrag ist, welche Zielsetzungen wir zu erreichen gedenken und so weiter, weil dann kriegst du ein besseres Gefühl dafür, ob du auch in der Lage bist, deine Gedanken vernünftig zu ordnen und dann auch so rüberzubringen, dass jemand andere die auch versteht. Weil tatsächlich ist ja auch nicht jeder, der was schlecht macht, grundsätzlich von sich aus böse und bewusst, ich sag mal, der Versuchung ausgesetzt, dich in irgendeiner Form auflaufen zu lassen. Manchmal hat er es wirklich einfach nicht verstanden. Aber den jetzt jedes Mal dafür zu kritisieren, ist einfach. Aber vielleicht liegt es auch an dir. Und das ist natürlich auch eine Sache, die ein bisschen, ja, ich sag mal, Selbstvertrauen erfordert, weil du musst ja auch bereit sein, dich selber mal als fehlbar einzustufen und dann auch mal vielleicht den Fehler bei dir wirklich zu identifizieren und dann zu versuchen, besser zu werden. Aber das kann man natürlich auch so über Lehrgänge und so weiter verbessern. Aber ich glaube, du musst halt gucken, wenn du jemanden aufbauen willst, dass du eben jemanden nimmst, der schon akzeptiert ist. Du solltest aus meiner Sicht jemanden nehmen, der ein gutes Selbstvertrauen hat. Der sollte keine unbedingt stark ausgeprägte narzisstische Ader haben, weil sonst ist er einfach nicht bereit, auch mal eine andere Meinung zuzulassen und vielleicht auch nicht in der Lage, mal vielleicht zu reflektieren, dass er selber auch mal was falsch entschieden hat und dann wird er sich auch nie einen Fehler eingestehen, weil ich glaube, das gehört auch zu einer guten Führungsperson dabei, dass sie auch mal sagt, liebe Kollegen oder liebe, weiß ich nicht, Mitarbeiter oder wer auch immer, der vor Ihnen steht, ich habe damals ausgehend von den und den Überlegungen die und die Entscheidung getroffen, jetzt weiß ich, dass das falsch war und deshalb korrigiere ich jetzt meinen Kurs und treffe eine neue Entscheidung, aber dass du diesen Entscheidungsprozess mal klar und transparent mit allen besprichst und denen auch mal Einblicke dahin gibst, von welcher Ausgangssituation bist du ausgegangen? Welche Entscheidungen hast du aufgrund von welchen Hypothesen getroffen? Und dass du auch selber erkannt hast, dass das gewünschte Ergebnis nicht erreicht wurde und jetzt aber nicht einfach nur irgendwie mal was Neues rausgibst, sondern jetzt, weil mehr Informationen zur Verfügung stehen, einen anderen Kurs für sinnvoll hältst, das schafft, glaube ich, auch Vertrauen. Das gibt den Leuten das Gefühl, okay, gut, der ist halt auch bereit, sozusagen die Verantwortung zu übernehmen, wenn mal eine Fehlentscheidung getroffen wird und versucht, sich nicht rauszureden oder äußere Umstände für irgendwas, ich sag mal, verantwortlich zu machen. Und deshalb brauchst du aus meiner Sicht Leute, die einen ausgereiften Charakter haben, die eben damit klarkommen, dass sie auch einfach mal vielleicht falsch liegen. Weil tatsächlich ist ja so, und das ist das, was ja viele, die so auf einer Ebene arbeiten, wo sie nie Verantwortung übernehmen müssen, nicht verstehen können. Du wirst ja im Management und wenn du noch weiter aufsteigst, auch auf der C-Ebene, also Vorstandsebene und so weiter, wirst du ja dafür bezahlt, Entscheidungen zu treffen, lange bevor alle für eine solide Entscheidung notwendigen Informationen in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Und wer das gut kann und nicht zögert und trotzdem Recht hat, der wird halt gefördert und befördert. Und wer sich dann irrt, der wird halt irgendwann abgestraft oder ersetzt. Das heißt aber, du hast nie alle Informationen zur Verfügung, weil wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, ist meistens zu spät für eine Entscheidung. Deshalb, du musst immer so ein bisschen in Vorleistung gehen. Du musst mit Hypothesen arbeiten, was letztlich ja nur bedeutet, ich gehe davon aus das und wenn dann das und so weiter, aber du kannst dich halt irren. Aber du brauchst halt jemanden, der grundsätzlich die Chance, dass er sich irrt, auch als realistisch einstuft, damit der auch wachsam bleibt in der Ausführung und frühzeitig den Kurs korrigiert, wenn das in eine völlig falsche Richtung geht. Und wenn er das dann macht, darf er nicht einfach nur den Kurs wechseln, weil dann ist das für Mitarbeiter und Leute, die dem folgen sollen, natürlich eine totale Irritation, sondern du musst dich dann auch mal hinstellen und sagen, pass mal auf, das war die Ausgangssituation, deshalb kam es zu der Entscheidung, jetzt habe ich neue Informationen, jetzt muss ich die Situation natürlich neu bewerten, jetzt komme ich zu der Schlussfolgerung, deshalb machen wir das jetzt so und so. Das heißt, du brauchst Leute, die das machen. Dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass du nicht einfach nur die Leute nimmst, die am längsten an Bord sind, weil wenn du jemanden hast, der lange an Bord ist, ist er ja auch sehr vertraut mit der alten Vorgehensweise. Die alte Vorgehensweise ist aber vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Die ist vielleicht auch der Grund, warum es heute eine gewisse Krise gibt. Das heißt, du bräuchtest jetzt irgendwie jemanden, der auch bereit ist, mal neue Ideen zu entwickeln, der mal neue Wege bereit ist zu gehen, der auch mal bereit ist, Sachen zu testen und einfach mal ein gewisses Risiko einzugehen und der sich nicht einfach nur an erprobte Erfahrungen aus der Vergangenheit klammert und dann irgendwann nachher sagt, haben wir aber immer so gemacht. Das ist nicht der Richtige. Das heißt, auch hier musst du dir einfach Gedanken darüber machen, wer wäre da jetzt tatsächlich eine geeignete Person? Und du musst natürlich auch noch berücksichtigen, und das ist einfach so ein Klassiker da draußen, der beste Macher in einer Funktion ist nicht automatisch der beste Führer von den Leuten, die das machen. Also konkret, es ist ein häufiger Fehler zum Beispiel zu beobachten, dass der beste Verkäufer irgendwann Vertriebsleiter ist. Aber der beste Verkäufer ist ja der beste Verkäufer, weil er es zum Beispiel schafft, sich super gut zu organisieren, regelmäßig neue Leads zu generieren, gute Verkaufsgespräche zu führen, eine richtig gute Bedarfsermittlung zu machen, Kunden zu überzeugen, Kunden zu begeistern, Kunden auch zu Investitionen zu motivieren und so weiter und so weiter. Der ist aber nicht automatisch der Richtige, um jetzt mehrere Verkäufer auf Spur zu bringen und die im Auge zu behalten und zu schauen, sind die gut organisiert, nachzuhalten, ob die ihre Aufträge vernünftig vorbereiten, nachzutracken, ob die auch die Verkaufschancen richtig bewerten, dann auch dafür zu sorgen, dass die Leute sich individuell weiterentwickeln. Weil wie gesagt, der ist vielleicht in seinem Doing gut, aber der ist vielleicht als Führungsperson völlig ungeeignet. Und deshalb muss man das vorher im Endeffekt wirklich evaluieren. Und ich glaube auch, man sollte die Leute nicht immer direkt zum offiziellen Leiter und Führer einer bestimmten Aufgabe machen, sondern vielleicht auch einfach erstmal in so einer Art Stabstelle einsetzen, wo man sagt, projektmäßig würde ich den gerne mal mit einer konkreten Aufgabe betrauen. Und dann guckst du dir erstmal an, wie der mit einem Kontext umgeht, wo er auch relativ wenig Anleitung hat, wo er im Prinzip einfach auch sehr viel Eigeninitiative zeigen muss, wo er sich selber Ziele setzen und auch Lösungswege überlegen muss und wo er dann einfach auch mal gucken muss, ob auch zum Beispiel seine Planungsfähigkeiten ausreichend ausgeprägt sind. Denn es gibt ja Menschen, die sind durchaus bereit, Pläne zu machen, aber diese Pläne sind völlig unrealistisch. Es gibt Menschen, die sind immer zu spät. Das heißt, die sind schon überfordert, damit einfach mal nur einen Zeitpunkt einzuhalten. Und dann würde ich ja so einen auch nicht mit der Planung von irgendwas beauftragen, weil dann ist ja von vornherein klar, dass der Faktor Zeit auf jeden Fall unrealistisch in dieser Planung ist und dann verzögert sich nachher alles. Das heißt also, ich glaube, du müsstest schon, wenn du so Leute einsetzt, auch immer mal mit denen so projektbezogen, weil das isoliert ist, mal erarbeiten, okay, pass auf, deine Aufgabe ist jetzt, diese Problemstellung zu lösen. Wie würdest du dabei vorgehen? Mach dir mal Gedanken und stell mir mal deinen ersten Lösungsansatz vor. Dann würde ich dann irgendwann den Leuten auch mal die Chance geben, diese Sachen auszuführen und dann würde ich im Nachgang irgendwann mal sagen, wenn das Ganze abgelaufen ist und dann klar ist, es hat super geklappt oder es hat nicht so gut geklappt, dass man dann nochmal durchgeht, okay, pass mal auf, wir haben jetzt festgestellt, dass das gewünschte Ergebnis nicht wirklich erreicht wurde. Es hat irgendwie funktioniert, aber es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das beide vorgestellt haben. Wenn du jetzt heute nochmal in derselben Situation wärst, wie ich dir damals diesen Auftrag übergeben hätte, was würdest du jetzt heute anders machen? Alleine mit so einer Fragestellung, die ja so einen Simulationscharakter auslöst, hast du ja einen guten Überblick darüber, hat die Person was dazugelernt? Weil wenn die jetzt sinngemäß im Prinzip dieselben Sachen nochmal sagt, die vorher ja ausprobiert wurden und nicht das gewünschte Ergebnis gebracht haben, dann weißt du ja auch, ey Moment, diese Person hat überhaupt nichts dazugelernt. Das heißt, die würde denselben Fehler x-mal wiederholen. Wenn die dann aber sagen würde, naja, pass mal auf, beim ersten Mal bin ich von der und der Sache ausgegangen, aber jetzt beim zweiten Anlauf würde ich eine andere Vorgehensweise wählen, und zwar aus den und den Gründen, dann würdest du ja merken, okay, da ist eine Weiterentwicklung feststellbar, und dann würde ich dieser Person vielleicht wieder ein ähnlich gelagertes Projekt übertragen und dann später auch mal ein komplett anderes Projekt, um einfach zu evaluieren, ist sie einfach durch diesen Trainingseffekt und diesen Abgleich von, das habe ich mir überlegt, das habe ich bekommen, der Plan war nicht gut und nachsteuern und so weiter, nachweislich in der Situation und Lage sich auch kontinuierlich zu verbessern. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich so eine Person nicht als Führungskraft einsetzen. Und dann ist es eben auch so, ich glaube, du brauchst nicht nur jemanden, der fachlich gut ist, der respektiert ist, der das Vertrauen der Mannschaft hat und so weiter, sondern du brauchst auch jemanden, der Extremfall bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, der schafft, Leute zu mobilisieren, dass sie in die Umsetzung kommen, also der die auch motivieren kann. Und du brauchst vor allen Dingen jemanden, der auch sehr viel Führungs- und Eigeninitiative zeigt. Weil ich glaube, Eigeninitiative macht auch eine gute Führungskraft aus. Weil tatsächlich ist es ja so, je höher jemand in der Hierarchie eines Unternehmens ist, desto weniger Vorgaben hat diese Person ja naturgemäß. Irgendwie sollten immer alle so das große Ganze kennen. Immer sollten alle so grob wissen, in welche Richtung soll die Firma eigentlich vorstoßen. Was sind, gilt es für Ziele zu erreichen? Und was ist dafür vielleicht von jedem Einzelnen notwendig? Aber je höher jemand in der Hierarchie ist, desto eher ist er ja in der Situation, dass der auch mal mit ad hoc auftretenden Aufgabenstellungen konfrontiert ist, die so noch nie in der Organisation aufgetreten sind. Und dann kann er ja nicht erst ein Gremium zusammenstellen und dann erstmal einen großen Stuhlkreis bilden und fragen, was hast du alles für Ideen, sondern dann muss er vielleicht auch einfach mal selber eine Entscheidung treffen. Und dann muss er auch einfach mal den Mut haben, diese Entscheidung mal durchzuziehen. Und das macht eben die Leute aus. Wenn du aber jemanden hast, der immer erst alles tot analysiert, dann hast du vielleicht nachher einen perfekten Plan, aber nie ein Ergebnis, weil während andere schon einfach losgelegt hätten, ist der immer noch am Abwägen der ganzen denkbaren Szenarien. Wenn du grundsätzlich der Meinung bist, dass du auch, irgendwie manchmal zögerst, dann würde ich dir einfach mal einen kleinen Tipp mitgeben wollen. Mach dir doch immer mal folgende Gedanken. Wenn du irgendwie vor einer Aufgabe stehst, wo du nicht ganz genau weißt, was ist eigentlich der bestmögliche Lösungsansatz, dann überleg dir doch einfach, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du jetzt irgendwas machst? Und dann überleg doch mal, was wäre das Wahrscheinlichste, was zu erwarten wäre? Und dann überleg dir einfach mal, was wäre das bestdenkbare Ergebnis, was entstehen könnte, wenn du jetzt einfach mal loslegst. Und wenn du das überlegst, dann hast du ja, wenn du das mathematisch betrachtest, bei jedem einzelnen Szenario eine 33,3%ige Chance, dass dieses Szenario eintritt. Jetzt ist aber so, zwei von den drei Szenarien, also wahrscheinlich kommt das raus und bestmöglich kommt das raus, sind ja im Normalfall in einem Bereich, der als unkritisch einzustufen ist. Das heißt, du hast alleine schon initial 66,6% Chance, dass das Ergebnis, wenn du einfach mal irgendwie was auf den Weg bringst und in die Umsetzung kommst und ein Ergebnis herbeiführst, dass das okay ist, die ist ja schon mal da, die ist ja schon mal 66,6%. Und natürlich, du hast immer ein gewisses Restrisiko, aber ich sag dir auch mal, du kennst mich ja vielleicht auch entweder jetzt hier über den ganzen Podcast oder auch aus anderen Bereichen, ich bin ja immer sehr, sehr pragmatisch. Ich finde ja, tot analysieren ist einfach Zeitverschwendung, du hast sowieso nie 100%ige Klarheit. Ich glaube, starten und im Prozess besser werden ist immer mehr wert, als den perfekten Plan zu haben, weil ich habe halt eine extrem hohe Problemlösungskompetenz. Deshalb machen mir ja auch Live-Coachings und so Arbeiten in unterschiedlichen Branchen so extrem viel Spaß, weil ich einfach sofort denke, ich habe einen Lösungsansatz. Und meistens schaffe ich es dann auch, den gut zu präsentieren. Der ist dann auch für viele sehr plausibel. Dann heißt Semmelroth, lass uns das umsetzen. Dann kommt das gewünschte Ergebnis raus. Dann kriege ich einen Folgeauftrag. Und dann bin ich wieder davon überzeugt, hey, ich habe echt einen Plan. Und dann habe ich beim nächsten Mal noch mehr Mut. Deshalb, ich freue mich ja auch immer über zunehmend spannendere Aufträge. Wenn dann irgendwann so ein Vorstand anruft, ich habe jetzt gerade so einen Riesenkunden, da sagt er einfach, Semmelroth, mach einfach. Mach einfach mal, ich habe genug von dir gesehen. Ich will, dass das da rauskommt. Sieh einfach zu, das läuft. Und das muss man sich erarbeiten. Aber ich glaube, du solltest einfach einen pragmatischeren Weg wählen. Und ich kann dir gerne meine geheime Formel verraten, die ist ganz einfach. Ich überlege immer, was könnte am bestmöglichen rauskommen, was ist das wahrscheinlichste Ergebnis und was ist der Worst Case. Und dann überlege ich einfach nur, kann ich mir den Worst Case leisten? Weil meistens ist der Worst Case einfach nur mit finanziellen Kompromissen verbunden. Du verzichtest auf Geld, du musst irgendeinen Schaden kompensieren oder. Und wenn ich das kann, dann denke ich immer, komm, Vollgas, und dann kommt ja selten der Worst Case daraus. Der heißt ja nicht ohne Grund Worst Case, weil das einfach das schlimmst anzunehmendste Szenario ist. Aber weil du ja im Umsetzen auch merkst, geht es in die richtige Richtung oder nicht, kannst du ja auch immer nachsteuern. Das heißt, auch wenn du initial mit einer 33,3%igen Chance startest, dass du eventuell das schlimmst denkbare Ergebnis erreichst, ist es ja so, dass du ja auf diesem Weg nicht gefangen bist. Du kannst ja nach einigen Tagen oder wie auch immer die Zeitintervalle gestrickt sind, auch sagen, okay, das läuft auf jeden Fall in die völlig falsche Richtung, und dann kannst du einfach den Kurs korrigieren und schon verändern sich deine Chancen ganz erheblich. Deshalb, ich glaube wirklich, du musst einfach starten, reflektieren und immer wieder prüfen, bist du auf Kurs. Deshalb ist auch wichtig, dass du genau weißt, wo du hin willst, weil je klarer du das Ziel vor Augen hast, desto besser kannst du das auch sehen, wenn ein Problem plötzlich den Weg versperrt. Wenn du ein kleines Ziel hast, ist ein kleines Problem schon sozusagen als Showstopper zu betrachten, weil du das Ziel nicht mehr siehst. Dann ist das wie so eine Mauer und du weißt nicht, was hinter der Mauer passiert. Aber wenn du vor einer Mauer stehst und beispielsweise Richtung Sonne guckst, die Sonne ist immer größer als die Mauer, deshalb kannst du auch nicht vergessen, die Sonne zu sehen, und deshalb wirst du auch immer die Sonne weiter im Auge behalten können. Und ich glaube, du brauchst halt ein wirklich großes Ziel. Du musst ein Ziel haben, was du losgelöst von äußeren Umständen niemals aus dem Auge verlierst. Geh doch einfach mal durch den Wald. Wenn du durch den Wald gehst, wirst du sehen, dass alle Bäume immer Richtung Licht wachsen. Egal was passiert. Die vergessen nicht ihren Kurs. Die wachsen nicht plötzlich nach links, nach rechts, nach wieder nach unten oder so. Die haben alle die gleiche Ausrichtung, weil das Licht ja häufig aus ähnlichen Richtungen kommt. Und wenn dann plötzlich ein Baum schneller gewachsen ist als der andere, dann verbiegt sich der eine Baum, weil er sagt, ich habe ja mein Ziel nicht aus den Augen verloren. Ich habe nur plötzlich einen Widerstand identifiziert, der mir klar macht, ich kann nicht einfach weiter wachsen wie bisher. Ich muss einfach sozusagen meine Spitze etwas in eine andere Richtung drehen und dann kann ich mich wieder Richtung Licht ausrichten. Und diese Magnetwirkung, die die Sonne beispielsweise für Bäume entwickelt hat, also ne, die zieht die ja quasi da an, das musst du halt schaffen. Du musst ein Ziel haben, was dich so sehr packt, dass du einfach gar nicht drumherum kommst, dieses Ziel immer im Auge zu behalten, weil dann wirst du auch immer einen Weg finden und auch sofort erkennen, wenn das, was du gerade tust, dich nicht in die richtige Richtung bringt. Und je besser du das Ziel vor Augen hast, desto höher ist die Chance. Deshalb, ich habe ja so eine NLP-Practitioner-Ausbildung, weil ich mich stark auch mit diesem ganzen Thema beschäftigt habe. Neurolinguistische Programmierung, für den Fall, dass du dich nicht auskennst und da ein bisschen was zu googeln möchtest, heißt NLP. Da ist zum Beispiel so, dass wenn du so ein Ziel hast, dann sagen sie dir, du musst das Ziel dir bildlich vorstellen. Du musst ein farbliches Bild machen, weil ein farbliches Bild eine stärkere Anziehungskraft hat als ein Schwarz-Weiß-Bild. Du musst es richtig groß machen und du musst es im Idealfall auch noch mit Emotionen aufladen, dass du dich wirklich da reinversetzt, weil das dann einfach eine stärkere Sogwirkung entwickelt. Und je stärker die Sogwirkung und damit die Zugkraft ist, je höher ist die Chance, dass du auch einfach nicht aufgeben wirst, bis du dieses gewünschte Ergebnis erreicht hast. Und von daher, es gibt so viele Sachen, bei denen man sich, wo man sich Gedanken über das Thema Führung machen muss. Und ich glaube, es gibt so viele Dinge, die man einfach in den Leuten analysieren müsste. Nimm nicht einfach den, der am längsten da ist. Nimm nicht den, der dir am sympathischsten ist. Nimm nicht den, den alle mögen, weil wenn der von allen gemocht werden will, wird er eine schlechte Führungskraft sein, weil der will dieses Gemochtwerden nicht opfern. Musst du aber als Führungsperson. Du musst auch manchmal unbequeme Entscheidungen treffen. Und deshalb brauchst du jemanden, der sich auch durchsetzen kann, dem auch einfach das Ziel manchmal wichtiger ist als die Harmonie in der Gruppe, der gleichzeitig aber auch respektiert, dass die Leute unterschiedlich leisten können und manche eben mehr geben können als andere und so weiter. Deshalb, ich glaube, das ist ein unheimlich komplexes Thema. Deshalb mache ich ja auch mit Leuten immer so wieder so Führungsworkshops, wo ich einfach sage, lasst uns doch mal über diese Erfahrung sprechen. Meine Ausbildung zum Beispiel Menschenführung unter Einsatzbedingungen, die ich bei der Bundeswehr genossen habe, die hat mir so viele Sachen beigebracht, wo man alles drauf achten muss. Da wirst du ja mental für Extrembedingungen vorbereitet. Das ist ja im unternehmerischen Kontext selten so schlimm, aber die Mechanismen sind ähnlich. Und du lernst plötzlich, wie du auch mit den ganzen Triggerpunkten umgehen kannst, wie du Leute stimulierst, wie du Überzeugung da auftrittst, wie du Leute eben ansprechen musst, wie du auch als Führungskraft, nicht nur wirken musst, sondern auch vorgehen musst, handeln musst, wie konsequent sein musst, wie wichtig Feedback ist und. Und das sind eben alles Skills, die man den Leuten vermitteln muss. Da kann man nicht einfach nur den nehmen, den man mag oder der schon am längsten da ist. Deshalb, wenn deine Führungskräfte nicht die gewünschte Performance bringen, können wir gerne mal drüber sprechen, was du tun könntest, um das zu ändern. Wenn du beispielsweise auch denkst, du könntest selber eine bessere Führungskraft werden und das lässt sich häufig schon dadurch erreichen, dass du ein bisschen souveräner auftrittst, dass du einfach kommunikationsstärker wirst, dass du es lernst, deine Gedanken stärker zu sortieren und einfach leichter nachvollziehbar, ich sag mal, zu kommunizieren, dass du einfach schaffst, Menschen ja klarere Anweisungen zu geben, dass du besser im Feedback-Bereich bist, dass du vielleicht auch mal lernst, wie man Mitarbeitergespräche macht und so weiter, weil auch da träumen viele von, haben aber keine wirkliche Struktur. Dann können wir gerne mal darüber sprechen. Kommst vielleicht auch mal zu einem unserer Führungsworkshops und nimmst einfach mal dran teil. Vielleicht auch, um einfach nur festzustellen, dass alles, was du jetzt schon machst, absolut super ist. Aber da gibt's einfach so, so viele Sachen, über die man sich austauschen kann, wo man auch extrem voneinander lernen kann und wo man in so Simulationen sich auch einfach mal auf Gespräche vorbereiten kann, auf die man sich sonst einfach so nicht vorbereiten kann. Wenn du das möchtest, wenn du daran Interesse hast, komm gerne mal auf uns zu. Du kannst mich jederzeit über LinkedIn kontaktieren, du kannst uns einfach über die Webseite kontaktieren. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst, bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und wenn du sagst, oh, war wieder ganz spannend, waren ein paar Aspekte drin, die mich nachdenklich gemacht haben. Und dann würde ich mich über eine gute Bewertung freuen oder natürlich auch irgendwas in die Kommentare schreiben, wenn irgendwelche Fragen noch offen sind, die du einfach nochmal diskutieren möchtest. An dieser Stelle herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.